Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul und bei uns im Podcast dreht sich alles um das Thema Impact statt Exit. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und vielen anderen spannenden Persönlichkeiten über die Frage, wie sie mit ihrer Arbeit oder mit ihren Unternehmen die Welt ein Stückchen besser und ein Stückchen nachhaltiger machen möchten. Und heute sprechen wir über die Zukunft der Arbeit und da sollte man unbedingt mit Raphael Gilgen, dem Trendscout von Vitra, dem Schweizer Möbelhersteller, sprechen, Paul, oder?
Ja, und Vitra ist ja ein wirklicher Design-Gigant, also ein 100-jähriges Familienunternehmen, was eigentlich in jeder Hipster-Bude oder Yuppie-Bude zumindest und auch im Bundestag mit seinen Stühlen vorhanden ist. Die verkaufen echte Design-Klassiker und prägen damit eben nicht nur die privaten Lebensstätten von uns allen, sondern eben ganz stark auch die Arbeitsatmosphäre, weil sie ja Mit- und Vordenkerin für New Work sind. Und da in Süddeutschland, da gibt es ja auch den Vitra Campus seit 1981, das ist ja ein architektonisches Superviertel und auch so ein kleines Labor für die Frage, wie wir eigentlich auch, also in was für einer physischen Umwelt wir in Zukunft arbeiten möchten. Und da haben wir mit Raphael drüber gesprochen, also viel über die theoretische Arbeit eines Trendscouts, die eben auch überraschend theoretisch ist, mit vielen wissenschaftlichen Studien, er liest auch super viele Bücher über die Gesellschaft, über die Zukunft und gleichzeitig hat er aber auch einen praktischen Teil der Arbeit, die ihn dann teilweise sogar in chinesische Industriegebiete führt. Und was für mich super interessant war, ist, dass ein Trendscout sich eben nicht nur schöne Dinge anschaut, sondern ganz, ganz verbissen über die Zukunft unserer Gesellschaft nachdenken muss.
Ja, also mir war ein super, super spannendes Jobprofil, fand ich, auch schon im Vorfeld. Er ist ja auch ausgebildeter Schreiner, also Raphael hat eine sehr interessante Vita und das, was er jetzt seit 6 oder knapp 7 Jahren bei Vitra macht, seit 2014 ist er dort Trendscout, ist wirklich ja, ein Podcast wert und das wird euch sicherlich freuen, dieses Gespräch. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Wir haben auch viel gelernt darüber, wie, ja, wie die Arbeit vielleicht auch in Zukunft aussehen könnte und Raphael hat da uns schöne Einblicke gewährt. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Munich Creative Business Week aufgenommen, die jetzt Anfang März stattfindet. Dieses Jahr natürlich digital, aber das ist auf jeden Fall eins der größten Design-Schaufenster oder Design-Events in Deutschland oder sogar international. Und die hatten uns angeschrieben und haben uns dann auch den Kontakt zu Raphael hier gegeben. Also herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ihr könnt auch jederzeit nochmal auf die Seite mcbw.de gehen, ist in den Shownotes verlinkt, und euch das Ganze anschauen. Denn da sind auch viele, viele andere spannende Formate und Gespräche mit vielen schlauen Leuten dann verlinkt und präsentiert. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern hier, damit das hier natürlich regelmäßig zuhört. Und
auch sehr viele schlaue Leute dabei.
Genau, und das Ganze auch kofinanziert. Herzlichen Dank dafür. Und Paul, wir haben auch diese Woche wieder einen Partner, den du gleich im Anschluss noch kurz vorstellen wirst. Vielen Dank auch an ihn und ich verabschiede mich schon mal. Los geht's mit der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's.
Und zwar geht ein fettes Dankeschön an die Sponsoren dieser Folge. Ein fettes Dankeschön geht an Fly, geschrieben VLY. Fly bzw. Fly Foods entwickeln vegane Milchprodukte aus pflanzlichen Proteinen und haben das Ziel, den Wandel von tierischen zu pflanzlichen Lebensmitteln richtig zu beschleunigen. Viele von euch kennen Fly bestimmt aus den Supermarktregalen, da wo sonst die Milch steht, bei Fly aber eben keine Milch drin ist. Die haben zum Beispiel verschiedene Milchalternativen oder auch ein Proteindrink auf Erbsenbasis. Finde ich persönlich ganz geil, weil Kuhmilch mir eh nicht mehr schmeckt und ich gerade zwischen Hafer, Soja, Mandel und eben jetzt auch Erbsenmilch rotiere, je nachdem, wo ich gerade Bock drauf habe. Bei dem Thema ist natürlich auch wichtig, dass man auf der einen Seite durch eine gesunde Ernährung mehr Energie hat, aber eben auch die Produktion von tierischen Lebensmitteln einer der größten negativen Umweltfaktoren überhaupt ist. Massentierhaltung ist, glaube ich, auch was, wo eine moderne Gesellschaft eigentlich sagen muss, dass es nicht mehr zu ihr gehört. Und das alles ist der Purpose, das ist die Mission von Fly. Und Fly erfüllt auch was, was wir hier im Podcast immer predigen, nämlich dass nachhaltige Lösungen und Produkte eben nicht nur Kompromisse sein dürfen, sondern im Fall von Lebensmitteln gesund, nachhaltig und eben auch genauso lecker schmecken müssen wie ihre klassischen Pendants. Und ja, für diese Mission, da suchen Fly gerade neue Kollegen, die Bock haben, an ihrem Purpose mitzuarbeiten und bauen ihr Team gerade richtig krass aus. Aktuell, glaube ich, haben wir auf Good Jobs nur eine Stelle von Fly, aber ihr müsst mal jetzt in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder reingucken. Die werden jetzt Leute im Vertrieb, Marketing, Content, Product und HR suchen. Das heißt, wenn ihr Bock habt und das nicht nur gut schmeckt, sondern sich auch gut anfühlt und ihr denkt, hey, da habt ihr Bock mitzumachen, dann checkt das aus auf goodjobs.eu oder flyfoods.com. Vielen, vielen Dank an Flyfoods und jetzt euch viel Spaß mit der Folge.
Moin Raphael, schön, dass du hier beim Podcast dabei bist. Wo hockst du gerade?
Ich bin daheim bei mir auf dem Ponyhof vor den Toren der Stadt Regensburg. Vor den Toren der Stadt Regensburg, so 20 Minuten und unterhalb von uns ist die wunderschöne Naab.
Aha, das ist ein Fluss.
Die Naab ist ein Fluss und die fließt dann, so ich schätze, von hier sind es gute 10 Kilometer die Donau.
Das wäre eine schöne Frage an dich gewesen, Paul, so eine schöne Geografiefrage. Hast ja sicherlich in Erdkunde mal aufgepasst.
Ja, hätte ich passen müssen.
Ja. Aber habt ihr dann Probleme mit Überflutung ab und zu?
Wir sind ja auf knapp 500 Meter und das Tal unten ist 200 Meter, wo die Naab fließt in etwa.
Ja.
Hier haben wir keinen Stress. Natürlich hat die Naab jetzt Hochwasser und auch der Regen und auch die Donau. Aber wenn das Wasser bei uns da oben steht, dann haben wir ganz andere Probleme.
Ah, okay. Ich habe nämlich gehört, dass in Köln jetzt wieder eine Jahrzehnteflut drohen soll. Wow. Aber weiter informiert habe ich mich dahingehend dann auch noch nicht. Aber abgesehen von dem Risiko, was dir blüht oder auch nicht blüht durch eine Flut, wie sieht es denn gerade mit den anderen Risiken aus? Also ich würde mal denken, wenn du jetzt Corona noch nicht hattest, dann hast du da natürlich wie alle anderen auch keine Antikörper. Aber ist dein Beruf dann auch in besonderem Maße durch Corona bis jetzt angegriffen worden? Einfach weil du nicht mehr so rumreisen konntest, wie du es bisher getan hast. Als irgendwie Trendscout kann man ja in jedem Interview lesen, dass du über 100 Unternehmen im Jahr besuchst und irgendwie 200 Tage im Jahr auf Achse bist. Das ist jetzt gerade nicht mehr so, oder?
Nee, wobei, eins nochmal zurück. Ich habe das schon von Anfang an ziemlich ernst genommen. Ich hätte letztes Jahr im Februar, glaube ich, waren noch Reisen nach Japan, Taiwan geplant, danach die Emirate in der zweiten Märzwoche. Und die habe ich dann schon bald abgesagt. So, also das zu diesem Thema, wie ich damit umgegangen bin. Weil.
Ja, auch da warst du Early Adopter.
Ich wollte es auch. Da war das Leben ja fast noch normal. Und nee, ja. Ich wollte es einfach nicht haben. Punkt. Und ich will es auch bis heute nicht haben. Und wir haben auch bei uns in der Familie, ein Onkel von mir ist daran gestorben, jetzt vor 14 Tagen. Und dann das gehört im Leben dazu. Ich hatte davor noch ein Interview, ist echt ein Witz. Da sagte die Journalistin, was ich mal zu dieser Zeit sagen werde. Dann habe ich ihr gesagt, sehr wahrscheinlich mit dem Satz, wir hatten Glück und sind alle gesund geblieben. Weil das andere, diese wirtschaftliche Dimension, ist dann durchaus eine andere. Ja? Und nur mal so als Exkurs, mein Bruder ist Musiker, also der lebt davon mit seiner Frau. Mein Bruder fährt jetzt, glaube ich, im Monat 9 LKW. So, und verdient jetzt damit seine Brötchen. Und dann geht es auch dann jetzt auf deine Frage zurück, wie geht es mir dann damit? Ja, dann würde ich mal sagen, habe ich echt Glück gehabt, weil ja, ich kann nicht reisen, ich bin damit eingeschränkt. Aber das ist dann ein sehr persönliches Problem. So, und eher ein privilegiertes, also wo du sagst, naja, das ist ja ein schönes Problem, kann ich das auch mal haben? Ich kann ja meine Arbeit machen. Ich habe mich relativ bald umgestellt und ich hatte noch so viel, ich sage immer, ich habe so viel Holz aus dem Wald geholt in Form von Wissen und habe eigentlich nur die schönen Stämme verkauft jahrelang, also die richtig großen, wo die Leute sich drum geschlagen haben, wie bei einer Auktion. Und jetzt kann ich mich schon um das ganze andere Holz kümmern, weil ich aus dem Wald geholt habe. Und so habe ich dann meine Arbeit umgestellt. Ich bin halt nicht gereist, ich habe viel mehr recherchiert, habe auch mein Suchfeld weiter gesteckt, weil es eben nicht mehr reicht, nur diese Ebene Büro reinzuschauen, sondern vielmehr auch die Ebene Stadt zu begreifen. Was passiert eigentlich mit dem Ökosystem der Stadt? Ja, und da stecke ich noch mittendrin. Ich bin ab und zu habe ich Tage, da bin ich natürlich videomüde. Aber auch das halte ich jetzt noch nicht aus.
Aber
und hast du dir auch das Setup von Leuten angeschaut, wie die zu Hause arbeiten? Also hast du das vielleicht vermehrt gemacht? Weil jetzt einfach so viele Leute im Homeoffice sind, passiert da ja bestimmt auch ganz viel.
Ja, aber du bringst jetzt eine interessante Perspektive schon relativ früh im Gespräch ein. Bei mir ist es ja so, dass ich ja das Wesen einer vor uns liegenden Arbeit verstehen möchte. Und die Arbeit im Büro zu Hause kenne ich ja seit 15 Jahren. Also die ist mir nicht fremd und fast alle Facetten sind mir nicht fremd. Also was die Leute jetzt, was jeder so mit sich, was jeder so erlebt, außer Homeschooling, habe ich, weil ich zum einen keine Kids habe, die können auch nicht zur Schule gehen, logischerweise. Aber sonst würde ich mal sagen, hatte ich halt meine Phasen, wo du im Leben damit deine Erfahrung gesammelt hast. So. Und mich interessieren eher die Größen und Suchmuster und damit auch verbundenen Fragestellungen.
Ich habe gelesen, dass du zum Beispiel jetzt auch vermehrt, also deine inhaltliche Arbeit anders ausrichtest. Ne? Also bei den Reisen ging es ja auch oft um Räume, um Architektur, um Einrichtungen, um Gesamtkonzepte. Und jetzt hast du zum Beispiel, glaube ich, so ein Guide geschrieben oder so ein über Tools für Remote-Arbeit. Ne? Also dass du am Anfang der Pandemie hattest du, glaube ich, geschrieben, dass du irgendwie so 5, 6 Tools kanntest oder im Einsatz hattest und dann hast du bis zu 700 verschiedene Tools recherchiert, die angeguckt und da irgendwie eingeordnet. Kannst du uns da mal so einen Überblick geben, wie du erstens dabei vorgegangen bist und vor allen Dingen, was das alles so für Tools sind? Vielleicht auch Sachen, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben? So?
Ja, also eine Sache nochmal kurz zurück. Ich habe immer Zoom-Out gemacht, also schon damals. Architektur war natürlich ein Teil davon, aber ein Teil, das heißt, sehr wahrscheinlich ein Drittel meiner Betrachtungsweise. Dieses Radar, was immer läuft, also heute auch noch läuft, ist immer so die Ebene, das Kulturelle. Das zweite ist die technologische Komponente. Die dritte ist die gesellschaftliche in dem Land oder der Stadt. Und die vierte ist die wirtschaftliche. Und das sind die vier Layer, die immer quasi unterschiedlich in meinem Radar das Suchmuster bestimmt haben. Und du musst auch in dieser Dimension vorgehen, damit du die Zusammenhänge verstehst. Und was natürlich jetzt passiert ist, und das hat sich durchaus verändert, ist, irgendwann, das war, glaube ich, sogar vor 2 Jahren auf der Weihnachtsfeier von unserem Team, oder vor einem Jahr sogar noch, weiß ich nicht, dann habe ich gesagt, naja, das Digitale ist irgendwie nur eine Kulisse, weil das Digitale wird irgendwie nicht alt, es kommt immer was Neues dazu. Gut, so nach dem Motto, da brennt nichts an. Hast du unter Kontrolle oder hast du am Schirm. Jetzt habe ich aber dann festgestellt, welche Dimension Remote Work durch die Vielzahl der Tools überhaupt ausgelöst hat. Und in der Auseinandersetzung dann, ich glaube, das war im Mai, habe ich dann mal recherchiert und dann kam ich auf Startups, so 60, 65 Startups, die alle gut ausgestattet sind, finanziell von den VCs, die in 8 Themencluster, also sei es Collaboration Tools, Video Tools, Measurement Tools, da habe ich gedacht, hey, wie groß ist das? Dann kam ich auf diese Work-from-Home-Begegnung und dann habe ich damals die Mary Zimmermann angerufen, eine Studentin, die war gerade am St. Martin's College fertig in London und ging dann zur Erasmus-Universität nach Rotterdam und sagte, hey, hast du Interesse, das Thema? Und die so, oh ja, das finde ich super interessant. Und die rief mich dann irgendwann an, so 8 Tage später, und war total fertig, weil sie bei 700 Tools das Zählen aufgehört hat. So. Und jetzt bringst du natürlich einen Punkt. Okay, Rafa, bei 700 Tools, was ist deine zentrale Erkenntnis? Die zentrale Erkenntnis, also die Obererkenntnis in dem ganzen Report war, die meisten Tools sind synchrone Tools, wo Menschen zeitgleich an einer Aufgabe, an einem digitalen Zwilling von etwas arbeiten können. Jetzt sagen viele ja, für mich ist das normal. Jetzt muss man dazu sagen, für die meisten Menschen da draußen ist das eben nicht normal. Die Architektur der Arbeit ist asynchron. Ja, das heißt, die ist immer Ping-Pong gewesen. Asynchron ist sie schon deshalb, weil Leute auf Etagen untergebracht werden und vielleicht noch sogar jeder sein Räumchen hat und dann siehst du den Kollegen schon gar nicht mehr. Und die war eben nicht synchron. Und auch E-Mail ist ein asynchrones Tool im Vergleich zu diesen synchronen Tools. Und dann stellst du natürlich fest, das hat eine komplett neue Dimension, die Arbeit maßgeblich verändern wird. Und wenn ich heute über Räume rede, rede ich immer von 2 Räumen. Ich rede einmal über den physischen Raum, mit all seinen, mit dem Homeoffice, mit dem Café, mit der Hotellobby oder mit dem Headquarter und dem Coworking Space oder über den virtuellen Raum mit all seinen Möglichkeiten. Und Mixed Reality steht da erst am Anfang.
Wie hatten sich, oder hat es sich überhaupt, aber hat sich auch so mit der Fokus oder vielleicht auch sogar das Geschäftsmodell von Vitra so ein Stück weit geändert? Also ihr wart jetzt ja bisher primär auch für Büroausstattung, für Möbel, für Architektur zuständig. Wenn dann jetzt viel weniger Zeit im Büro ist und vielleicht ändert sich das natürlich ein Stück weit nach der Pandemie wieder, aber vielleicht hat ja das Büro als solches auch nicht mehr so einen Stellenwert in Zukunft, wie es bisher war. Habt ihr da auch Überlegungen, wie ihr euch auch vom Geschäftsmodell her oder von euren Zielgruppen her anders aufstellen müsst? Vielleicht eher im B2C-Bereich, also eher an die Privatkunden zum Beispiel? Oder?
Jetzt muss man jetzt, also ein Aspekt dazu, wir haben ja drei Felder. Eins ist zum Beispiel Transportation, das sind Flughäfen. Und es gab im vergangenen Jahr Flughäfen, die die Zeit genutzt haben, um halt die Sanierung der Flughäfen vorzunehmen, also ihre eigenen, der Terminals, so. Also glaubt man ja gar nicht dran, also, wo, dass in diesem Geschäftsfeld dann etwas zu dieser Zeit passiert. Wir sind seit über 10 Jahren bei den Menschen zu Hause, ob das Accessoires sind, Sofas, Sessel, Stühle, Tische. However, das hat uns natürlich total geholfen. Aber was ja auch schon immer ein Teil, also nee, was bei uns Teil der Produkt-DNA ist, dass wir nicht wirklich in Grenzen denken, wenn es um die Einrichtung des Lebens geht. Du hast ja Produkte von uns. Mein Lieblingsbeispiel ist der Standard Chair von Prove, der so jetzt schon weit über 70 Jahre alt ist. Den findest du heute in namhaften Schnellrestaurants, den findest du in Hotels, den findest du in der Küche bei Freunden oder in einem Büro. Bedeutet, ein Großteil unserer Produkte haben nicht diese eine Hauptprägung, du musst in das Büro, das hilft. So. Und es ist jetzt zu früh zu sagen, dass man das Geschäftsmodell verändert. Es ist anzunehmen, dass sich vor allen Dingen jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr das Investitionsgütergeschäft, also das für quasi für die klassischen Büromöbel verändert, das ist anzunehmen. Das liegt auf der Hand. Jetzt waren wir aber auch nicht die, die quasi Berge von Schreibtischen und Drehstühlen irgendwie in die bei der Kundschaft abgeliefert haben. Ja, unsere Konzepte waren schon immer, unsere Konzepte hatten immer eine Architektur im menschlichen Maßstab, sprich eine Großzügigkeit. Die hatten immer eine Vielfalt im Raumgebot. Die hatten oft für die Leute Neuigkeiten, die sich als Standards etabliert haben. Und da gehe ich davon aus, dass vieles von dem unberührt bleibt im Sinne von, hey, das können wir auch in der Neuzeit übernehmen. Also mit diesen neuen Realitäten, Bedürfnissen und ergänzt werden kann.
Bevor wir noch weiter in deine Tätigkeit reinschauen und auch in die Zukunft der Arbeit reinschauen, wollen wir vielleicht nochmal vorher einen kleinen Schritt zurückgehen und den Leuten nochmal so ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen. Also dein aktueller Job ist ja Trendscout, Future of Work bei Vitra, aber angefangen hast du als Schreiner und dann später hast du auch eine kaufmännische Ausbildung noch gemacht, weil du schnell gemerkt hast, dass du handwerklich dann doch gar nicht so begabt warst oder doch eher das Vertriebliche dir liegt. Und dann hast du halt für verschiedene Büromöbelhersteller in der Beratung, in der Kommunikation, in der Geschäftsführung gearbeitet und bist dann zu Vitra gekommen. Und die Art und Weise, wie du zu Vitra gekommen bist, die fand ich ganz witzig. Du hast das so verglichen, Vitra ist für jemanden, der in der Büromöbelherstellerbranche arbeitet, so etwas wie FC Bayern oder Real Madrid für einen Fußballspieler. Also das Angebot kann man eigentlich quasi nicht ausschlagen, aber es gab da noch mehr oder weniger so einen Twist. Also du warst eigentlich, du hattest zwar das Angebot von Vitra angenommen und hattest da einen Job dann in Aussicht, aber musstest ein Jahr warten und in diesem Jahr ist viel passiert. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, was da passiert ist mit dir?
Ja, das war so ein life-changing Moment. Ja, ich hatte ein Wettbewerbsverbot. Das ist in Deutschland, kann man das machen, ist gar nicht so unüblich. Du kannst da nicht einfach direkt von der Firma A zur Firma B wechseln. Also ich konnte da von meinem damaligen Arbeitgeber nicht direkt wechseln. Der hat das dann auch gezogen. Ich hätte das nicht gedacht, aber egal. Aber es war ein fairer Deal. Ich wusste das, so what. Und dann übrigens ist es auch so, dass halt der jeweilige Arbeitgeber dann einen Betrag X zahlen muss dafür, dass du, also hart formuliert, zu Hause bleibst. Also ich konnte mich mit zwei Sachen, also mit einer Sache konnte ich mich überhaupt nicht abfinden, zu Hause zu bleiben. Ich wollte dann schon was machen oder wollte die Zeit nutzen. Ja, ich wollte wirklich die Zeit nutzen. Hatte aber nicht direkt eine Vorstellungskraft. Natürlich waren dann Leute, die gesagt haben, ey, kannst hier wieder da was machen? Ich brauche immer so deine Expertise. Und da rief mich dann damals im Oktober der Ivo Lai an, in dieser Phase. Ivo Lai ist der Gründer und Eigentümer von der Firma Ad Aqua mit Sitz heute in Sachsenheim. Die sind direkt in direkter Nachbarschaft zur Fertigung von der Taycan-Batterie von Porsche in Sachsenheim. Und also da ist wirklich Innovation in bester Gesellschaft. Und dann sagte ich zu ihm, Ivo, so, du hast, ja, ich habe gehört, du hast jetzt ein Jahr Zeit, komm doch zu uns. Und ich sage, Ivo, sorry, was soll ich denn bei euch? Und dann sagte er so, ja, war so ein bisschen beleidigt. Ja, wie, sind wir doof oder was? Ich sage, Ivo, come on, ich habe von Pflanzen keine Ahnung. Und dann sagte er, ja, Rafa, Typen, die von Pflanzen Ahnung haben, von denen bin ich umgeben. Ich brauche einen, der keine Ahnung hat. Da habe ich gesagt, Ivo, okay, du sagst mir, du suchst einen, der echt von Tutenblasen keine Ahnung hat und für den hast du Arbeit? Ja, ich sage, alles klar. Dann lass uns darüber reden. Oder lass uns diese Arbeit finden. Dann bin ich dahin, eine Woche später, donnerstags. Und dann waren wir mehr oder weniger am Donnerstag schon handelseinig. So nach dem Motto, der Rafa kommt für ein Jahr zu Ad Aqua, um mal alles in Frage zu stellen.
Mal kurz als Einschub, die machen eigentlich auch so Pflanzen für Innenräume und alles Mögliche, ne? Also
die machen Wasserwände, die machen große Wasser- und Pflanzwände. Ja, okay. Also große Pflanzwände, große Mooswände, machen aber auch Hecken, also mobile Elemente oder Wasserwände, Entschuldigung, genau. Und das war die Geschichte mit den Pflanzen, ja. Und als ich dann da war und habe dann, nach vier Wochen schon, war mir klar, dass das meine Passion ist. Also das war so wie, das ist so wie ein Sportler, kann ich mir vorstellen, der auf einmal eine Verletzung hat und diesen einen Sport nicht mehr machen kann, den er
so wie Uli Hoeneß im Alter von 27, wo er noch Kreuzbandriss hatte und dann gesagt hat, komm, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Fußball spielen, ich werde jetzt Manager, und das war eigentlich die eigentliche Passion von ihm.
Ja, ja, und so ähnlich war das, und so, das war dann echt so, das war dann wirklich meine Passion, dieses in Frage stellen oder dieses Zusammenhänge darzustellen. Also wenn Architektur sich wie verändert, was bedeutet das dann für diese grünen Wände? Wie kommt überhaupt dieses Biophilic Design in Unternehmen rein? Wer könnte Treiber dafür sein? Kann das zertifiziert werden? Welche Produkte gibt es dazu? Wo sind die Hürden? So, das ist eine Mischung zwischen einer Aufgabe eines Entrepreneurs, und da war ich ja der Entrepreneur eigentlich in dieser Organisation, auf der einen Seite eher dann auch so ein bisschen Startup, aber auf der anderen Seite auch wirkliches Neuland zu betreten, weil dieser Markt auch zu der Zeit, ich meine, Ad Aqua gehörte schon damals mit zu den größten in Europa, aber der Markt ist dann in Summe gesehen natürlich ein kleiner Markt, und es gab damals eher sehr mutige und sehr entschlossene Unternehmer oder Großunternehmen, Konzerne, die sich dann dafür für solche Lösungen entschlossen haben. Ja, und als ich dann da war, habe ich gewusst, okay, Rafa, du kannst jetzt nicht einfach in so einen Account-Job gehen. Also nicht, dass Account-Jobs doof sind, aber dann war mir
klar. Du solltest eigentlich ursprünglich Vertrieb für Vitra machen, so wie vorher auch.
Ja, ja, genau, wie vorher auch. Eine vertriebsnahe Aufgabe. Übrigens, meine Aufgabe heute ist auch noch sehr vertriebsnah. Und dann habe ich nur gedacht, okay, wie? Aber eigentlich wollte ich ja zu Vitra. Dann gehst du auch dahin, oder andersrum, du gehst dahin, idealerweise in einem veränderten Paket. Und das haben wir dann damals besprochen, der Hans-Peter Kohn und meine
Einheit. Du hast also quasi dein Job, dein Jobprofil, deine Jobbeschreibung mehr oder weniger selbst geschaffen. Die gab es vorher auch so in der Form nicht.
Genau. Und ich habe natürlich auch eins gelernt dadurch. Ich habe gelernt, mal was es eigentlich heißt, so die Probleme und die damit verbundenen Opportunitäten sichtbar zu machen. Also das war jetzt keine Ego-Nummer, dass der Gegen jetzt meint, er ist jetzt der Ober-Johnny und wird jetzt Trendscout, sondern in meiner Argumentation gab es ja die Beschreibung von sehr konkreten Geschehnissen draußen, die eigentlich dazu führen, dass man das bei Vitra machen soll, weil es einfach gut zu Vitra passt. Und jetzt war das mal losgelöst auch von meiner Person. Es hätte ja auch sein können, oh, das ist eine gute Regelung, aber das macht jetzt hier der Schulz oder die Frau Meier. I don't know. Ja. Und das habe ich dann da gelernt und das hilft mir heute noch, wenn man sagt, okay, wie kann man aus vermeintlich Unsicherheiten und Risiken Opportunitäten machen? Also wie drehst du den Spieß um?
Kannst du dieses Paket, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, was dann deinen Job jetzt letztendlich auch ausmacht, mal in Abgrenzung beschreiben zu, ja, vielleicht dem, was du vorher gemacht hast, diesen Vertriebsaufgaben, vielleicht auch in Eingrenzung zu den Vertriebsaufgaben und vielleicht in Abgrenzung zu dem, was Menschen vielleicht eigentlich denken würden, wenn sie hören, dass du Trendscout bei Vitra bist, also dass du jetzt eben nicht nur über die Messen hüpfst und schaust, welches Design jetzt irgendwie ganz fresh aussieht und was ihr jetzt mal in euren Katalog aufnehmen könntet.
Ja. Also mit meiner alten Aufgabe hat das so gut wie nichts mehr zu tun, außer neugierig sein und Fragen stellen. Also wenn du im Vertrieb bist, musst du eins können, zuhören, dann musst du Fragen stellen können und idealerweise hast du ein hohes Grundmaß an Empathie. Das hilft dir immer, dass man dich empfängt. So. Das ist zu meiner heutigen Rolle mindestens genauso geblieben. Außer, dass mein Tag fast ausschließlich durch Neugierde bestimmt ist, in einem sehr hohen Maß. Ich muss immer wieder, wenn ich etwas lese, dann läuft immer dieses Radar mit, was steckt dahinter. Fragen formulierst du anders. Und was natürlich dazugekommen ist, dass dieses Thema provozieren, ich nenne es immer provoke, discover und explore, dass ich permanent in diesem Momentum bin und nicht mehr im Momentum Design, also wenn es dann darum geht, in die Umsetzung zu gehen. Aber das ist ganz gut. Am Anfang kostet es, du musst natürlich loslassen können, weil du übergibst ja im Prinzip Narrative oder Szenarien, mit denen andere dann etwas machen. Und dann hast du und dann hast du darauf keinen Einfluss mehr. So, und damit musst du umgehen können. Aber für mich ist das total okay. Zum einen, weil ich erstklassige und wirklich sehr nette Kolleginnen und Kollegen bei Vitra habe oder auch bei unseren Partnern. Und zum anderen, weil ich gelernt habe, schon damals vom Berufswechsel als Schreiner, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn andere etwas besser können, dann ist das okay, wenn du nur diesen Teil der Aufgabe machst. Und dann zu dem zweiten.
Aber eigentlich ist es, ja. Nee, bitte.
Zum zweiten Teil deiner Frage. Und das wird jetzt vielleicht viele verwundern, die Geschichte noch nicht gehört haben. Der Kern von Vitra ist, wir sind Designunternehmen. Und bei allem Respekt, das hat die Firma einfach drauf. Und das steht nirgendwo geschrieben, es gibt da nichts zu. Es gibt im Haus bei uns Dinge, wo ich sage, die machen wir und die machen wir nicht. Aber das ist mir jetzt nicht in der Schulung vermittelt worden. Und die Kolleginnen und Kollegen, die an der Entwicklung der Marke arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen, die an der Entwicklung von Produkten oder Konzepten arbeiten, die machen das mit einer Art Professionalität, aber auch Leidenschaft, fast wie so ein richtig gutes Orchester. Und, Entschuldigung, da ist ein Klingelton, der geht aber gleich weg.
Passt ja zum Orchester.
Ja, genau. Und davon halte ich mich fern. Also ich bin nicht an dem Design oder an dem zukünftigen Design von Vitra beteiligt. Ich bin Zoom out. Ich nehme eher viel weiter gefasst Strömungen auf oder Muster einer neuen Zeit, die dazu führen, dass wir Menschen uns anders in Räumen verhalten. Und dann ändern sich auch die Räume.
Das ist aber eigentlich ein Zufall, dass du auch mit dem Job gerade bei einem Unternehmen bist, wo es sich um Design handelt, wo man halt vielleicht ansonsten Trendscouts nämlich eher aus einem Bereich kennt, wo man wirklich ganz konkrete Design-Trends scoutet oder aus dem Bereich Mode, wo Leute sich anschauen, jetzt ist ein Schlagröhren oder ein Schlaghosenschnitt oder ein Röhrenschnitt wieder in oder da und da auf in irgendeinem St. Petersburger Mode-Szene-Treff trägt man die Klamotten jetzt so und so. Das ist eigentlich nur Zufall, weil theoretisch so eine Art von Scout, wie du es jetzt bist, für Metafragen, für grundsätzliche Bewegung, bräuchte ja eigentlich jedes Unternehmen, ja, oder würde jedem Unternehmen gut stehen und eben nicht nur Unternehmen, die ganz konkret sich mit Moden beschäftigen.
Ja, absolut. Genau, deshalb steht es ja bei mir drin, Zukunft der Arbeit und nicht Design. Und du sprichst gerade einen elementaren Punkt an. Ich habe vorhin gesagt, diese Ebenen Provoke, Discover und Explore. Das ist der eigentliche Muskel, den wir auch als Gesellschaft über viele Jahre nicht mehr trainiert haben. Und der auch in Firmen, wo hat man das vielleicht im Bereich Strategie untergeordnet, und Strategie wird oft hat oft mit einer Deutungshoheit zu tun. Damit hat aber das nichts zu tun, weil meine Arbeit hat damit zu tun, dass die nicht in eine Zukunft führt und dass die von einem Helden bestimmt wird, sondern dass die immer in mehrere unterschiedliche Zukünfte führt, die wiederum dann meinen Adressaten oder den Empfängern Spielraum geben. Mhm. Und das ist eine vollkommen andere Vorgehensweise. Es ist ja auch so, dass ich mich nur der Sache bediene, die es gerade draußen gibt. Artikel, die einer heute schreibt. Studien, die IBM morgen veröffentlicht. Und aus der Summe der Studien, die ich dann quer lese und wo ich dann die Konvergenz dieser Informationen damit spiele, und das ist natürlich dann, hat vielleicht etwas mit, das hat mit Sicherheit mit Training, und ich will auch das Wort Fleiß nehmen, weil ich das so oft mache und echt, mein Hirn rattert fast immer, dass das am Ende dann den Unterschied macht, der zu Kontexten führt. Kann aber auch jeder lernen.
Wie sieht denn deine normale Arbeit aus? Also jetzt von Corona mal abgesehen, also blicken wir mal in die Zeit davor, wo du auch viel auf Reisen warst. Sicherlich wird das ja alles erstmal anfangen mit Research. Also du hast eben schon Studienartikel etc., Blogbeiträge erwähnt. Also viele Sachen, die im Netz oder woanders rumschwirren, die du also sichtest, durchliest, dir aneignest. Aber wie gehst du denn auf deinen Reisen vor? Sind das dann Kunden von Vitra, die du besuchst? Oder sind das völlig andere Unternehmen, wo du einfach anfragst und sagst, hier, ich hatte Lust, bei euch vorbeizuschauen? Wie kann man sich den Prozess dieser Besuche vorstellen?
Mein Modus operandi ist immer, hat immer so den gleichen Loop. Du hast immer dieses Search, Find, Create, Connect und Create. Also die Recherche ist eigentlich täglich. Und im Wesentlichen ist das mit meinem Lieblingsbetriebssystem Google, sage ich halt immer, wo ich halt einfach recherchiere. Und oft hast du ja innerhalb eines Artikels, Verweisartikel zu anderen Artikeln, und so entdeckst du dann die Nachbarschaften, denkst darüber hinaus. Find ist dann so, also nehmen wir mal als Beispiel das Thema Augmented und das Thema Mixed Reality. Nach den Remote Work Tools kam ich dann schnell auf den Trichter, dass der mehr geht, und mein jüngster Bruder, der streamt Vorträge von mir und hatte dann bei seinem letzten Auftrag im Dezember, also beim letzten Auftrag letzten Jahres, die neue Oculus-Brille mit, und dann habe ich die angezogen, und das war so lässig, das war im Vitra im R&D-Lab, haben wir die Live-Übertragung gemacht mit dem Kunden, also aus diesen Räumlichkeiten raus, und da gibt es eine Szene, wo ich dann so ein Planking-Spiel gemacht habe und wollte einfach nicht mehr weitergehen, weil meine Realität natürlich oft in der Brille anders war wie der Raum, den ich eigentlich kennen sollte, und wo ich dann die Erfahrung gemacht habe, was ein echtes immersives Erlebnis bedeutet. Dann war mir natürlich klar, wenn wir heute mit dieser neuen Brille, die eine super Konnektivität hat, ich will jetzt nicht für die Werbung machen, aber wenn du siehst, dass die Technik jetzt diesen großen Sprung gemacht hat zu meinen letzten Brillen, dann war mir klar, die zieht in die Arbeitswelt rein. Also fängst du die Recherche an. Ja? Das heißt, ich bin dann so kodiert, dass der Gedanke geht nicht weg aus dem Kopf, und immer wieder lese ich zum Thema Augmented und Virtual Reality. Wirtschaftlich stellst du auf einmal fest, 3% GDP-Potenzial in Deutschland. Also diese Technologie kann das GDP der Bundesrepublik Deutschland um 3% steigern, ist mal ein Wort. oder du recherchierst dann die Anzahl der Patente, die gezeichnet wurden zu diesen Technologien in den vergangenen Jahren. Und dann siehst du, wie die steil nach oben geht. Und wo dann Akteure dabei sind, die, ich bin jetzt kein Technologieexperte, kenne zwar viele von denen, aber die ich dann noch nicht mal kannte. Dann wiederum siehst du Leute, die schon die Anwendung aktiv nutzen. Mein Bruder übrigens kam dann auf die Idee, kurz danach, sein komplettes DJ-Set, der ist auch DJ, zu spiegeln und den digitalen Zwilling seines DJ-Sets zu bauen und darüber mal einen Mix zu machen. Dann wäre natürlich jetzt, wenn jetzt kein Corona wäre, ich könnte reisen, würde ich zu Unternehmen fahren, die auf der einen Seite diese Anwendung machen. Ich habe damals mal das Daydream Lab besucht von Google. Da war das noch in Anfangsschuhen. Aber auch die heute sehr konkrete Anwendungen machen. Das wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt. Und dann gäbe es darüber eine Abhandlung. Dann würde das ins Work-Panorama einfließen. Da ist es jetzt schon so soft drin im Thema Virtual Connectivity. Aber es wird jetzt im neuen Work-Panorama 2021 eine größere Bedeutung bekommen. Und die Kunst ist ja, das ist ja nicht entweder oder, sondern wenn Augmented Reality oder Mixed Reality eine größere Präsenz bekommen wird in unserem Arbeitsleben in 5 bis 10 Jahren, was bedeutet das dann als Counterpart für den physischen Raum? Also wo kommt die virtuelle Welt in die reale? Wo kann die reale Welt virtuell werden? Was sind die Benefits? Welche Möglichkeiten öffnen sich daraus? Und. Und das ist im Prinzip so meine tägliche Arbeit in unterschiedlichen Reifegraden, bedingt durch die Suchmuster. Und dann habe ich natürlich noch Interviews, Workshops, Podcast. Dann muss ich auch mal hinsitzen und mal 15 Seiten schreiben, ja. Und was man sonst so macht, wenn man arbeitet, so wie jeder Mensch.
Klingt ja fast ein bisschen theoretisch oder wissenschaftlich, ne?
Ja, nee, ist also es aber überhaupt mir gerade nicht. Vorgestellt. Mir ist das voll Sendung mit der Maus. Also mein Leben ist Sendung mit der Maus für Erwachsene. Also wenn, was du vielleicht wissenschaftlich beschreibst, also wie ich erzählt habe, dann gehst du mal dann checkst du mal Wirtschaftsdaten dieser Technologie. Das ist eine ganz normale Recherchearbeit, die ich dann auch gelernt habe. Du musst ja, um Zusammenhänge darzustellen, also du musst das ja dann in einen Kontext der Arbeit bringen. Der Kontext der Arbeit ist immer, wie entstehen Werte? Und wenn du wissen willst, wie Werte entstehen, dann ist es eine Frage, hat das ein Geschäftspotenzial? Und dann muss er auch da reinschauen.
Das hat es sich für dich wahrscheinlich auch durch die stetige Digitalisierung unserer Welt ein Stück weit auch leichter gemacht, oder? Weil viele Sachen transparenter geworden sind, vor allem Verbindungen. Also wenn du jetzt darüber sprichst, ja, dass man vielleicht mal schaut, welche Patente irgendwie angemeldet wurden und dann kannst du schnell Informationen ja auch über entsprechende Firmen ableiten. So ähnlich ist das ja eigentlich auch im Bereich des Sozialen geworden. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, vielleicht hinter Firmen stehen ja Menschen und wenn du dir jetzt einen Chefdesigner oder Strategen oder vielleicht einen anderen Trendscout anschaust von einer bestimmten Firma, könntest du ja wahrscheinlich über die sozialen Kanäle von so einer Person auch wiederum leicht zurückverfolgen, wie diese Person sich eigentlich informiert, ja, und welche Quellen der so anzapft. Das beschreiben ja auch Leute dann irgendwie bei Twitter, dass die folgen, wem die anderen Leute folgen.
Ja, es ist aber viel, es ist eigentlich... Es ist erschreckend einfach. Es ist echt simpel. Weil die Quelle ist so wie Tageszeitung lesen damals. Mehr ist es nicht. Das Internet ist anders wie eine riesige Tageszeitung, die mir hilft, wenn ich denn weiß, was ich suche, diese Frage zu adressieren und darauf Seiten angezeigt zu bekommen, die mir Antworten vielleicht dazu liefern. Und natürlich ohne eine Suchmaschine wäre das nicht möglich gewesen. Ja, aber wir reden ja nicht von, was war vor gefühlt 23 oder 24 Jahren, weil da war die Welt dann eh nur eine ganz andere, ja. Aber das ist, wir haben, Paul Lotter hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Zusammenhänge, oder Wolf Lotter. Der Co-Founder der Brand 1, und er sagt er beschreibt, die Gesellschaft hat noch nie so viel gelernt wie jetzt, aber gleichzeitig noch nie so wenig gewusst jetzt, weil wir uns Wissen aneignen, also wir Wissen lernen und dieses Wissen zu wenig zur Anwendung kommt, sprich mit beiden Beinen fest in der Welt steht. So. Und das trifft's eigentlich, ja. Und da hilft mir vielleicht auch die Rolle des Autodidakten. Weil ich selber, also als ein Beispiel, in München gibt's ja in München Hubert Burda Media, dann mit dem DLD, mit der Steffi Czerny. Und mein alter Arbeitgeber, damals noch mit dem Rupert Schmidt, haben wir das erste Mal die Bühne ausgestattet. Dann war das noch im Nymphenburger Schlosspark. Das war der allererste DLD. Boah, ich weiß nicht, müsste jetzt 14, 15 Jahre mehr. I don't know, ewig her. Und ich war bei dem DLD und habe zugehört und habe original nichts verstanden. Nichts. Aber das war ja damals schon nicht so eine Science-Konferenz, ja. Und dieses Nichts-Verstanden von 100% ging von jedem DLD 100% nicht verstanden, 90% nicht verstanden, immer weniger. Also ich habe immer mehr verstanden. Aber was ich angefangen habe, wenn ich etwas nicht verstanden habe, habe ich so eine Art Memo gemacht in meinem Smartphone oder damals noch einen Zettel und habe das nachgelesen. Und als ich bei Vitra anfing, dann warst du beim MIT in Boston und dann hast du da im Media Lab Forscher gesprochen und da haben die alles erzählt. Und dann würde ich mal sagen, auf dem Level hatte ich dann vielleicht, ne, würde man sagen, 40% nicht verstanden, aber hat schon eine Relevanz. Und abends habe ich dann die Zeit im Hotel verbracht oder an der Bar und habe die ganzen Abend, die ganze Nacht recherchiert und habe die Lücken gefüllt. Und so habe ich dann gelernt, mir als Autodidakt die Dinge beizubringen und Zusammenhänge herzuleiten. Das hilft mir natürlich heute, die Dinge zu erklären. Ja, weil die Methode, Entschuldigung, das ist so wie beim Radfahren. Radfahren kommt vom Radfahren und Laufen vom Laufen. Und so habe ich immer die Extrameile gemacht, jeden Abend. Weißt du so, der Tag war vorbei und da war ich nicht der, der ins Museum gegangen ist, oder ein Club, sondern ich habe mich dann irgendwo hingesetzt, blieb natürlich der Stadt nah, weil ich die einen ausatmen wollte, wie in einer Hotellobby und habe dann gelesen wie ein Verrückter. Und das überfordert natürlich mein Umfeld, weil sie die dann natürlich mit Geschichten konfrontierst, wo die sagst, hey Rafa, ist das jetzt, was du mir da erzählst? Was soll ich jetzt damit machen?
Du hast jetzt viel über Digitalisierung gesprochen und auch über Augmented Reality zum Beispiel. Und das ist jetzt ja durch Corona eigentlich stark beschleunigt worden, natürlich. Also Digitalisierung auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch so die dezentrale Organisation, Dezentralität von Arbeit. Und wie gelingt es denn gerade in Zeiten wie diesen trotzdem in so einer Organisation so etwas wie Identität zu schaffen, irgendwie einen eigenen, eine Kultur, eine Arbeitskultur, eine Identität der dort arbeitenden Person?
Ja, fangen wir mal damit an. Ich sage ja, Jan Tönen sagt mal diesen wunderbaren Satz, Kultur ist die unsichtbare soziale Ordnung einer jeden Organisation. Und unsichtbar deshalb, weil sie nicht in der G&V steht. So. Aber Kultur war schon immer oder ist immer schon in Organisationen da. Kultur führt am Ende auch zum Thema Identität, Authentizität, Zugehörigkeit. Und schon, man kann jetzt nicht sagen, dass was Corona bewirkt hat, ist, dass Menschen darüber anders nachdenken. Vor allen Dingen jetzt dieses Thema Zugehörigkeit, das ist eins, weil sie nicht mehr so mit den Kollegen verbunden sind, nicht mehr Teil, also zumindest nicht gespürt, Teil einer größeren Gemeinschaft sind, weil die größere Gemeinschaft gerade unser Leben verlassen hat. Wir sind nicht Teil eines Vereins. Wir können nicht Teil, also wir sind das zwar, aber wir spüren das nicht. Und auf der anderen Ebene auch die Dimension des Stallgeruchs. Also wie spürst du eigentlich Organisation und Unternehmung? Und Forscher von Harvard Business Review haben das mal sehr gut beschrieben. Die clustern quasi, die nennen das den Culture-Faktor, gibt es einen Artikel zu, den findet man, wenn man googelt, HBR, Culture-Faktor. Die beschreiben 8 kulturelle Stile, die Firmen haben können. Die kulturellen Stile sind vergleichbar mit menschlichen Charaktereigenschaften. Also Fürsorge ist ein Stil, aber auch Enjoyment, Purpose, Caring, der wirtschaftliche Erfolg, Result ist ein Stil. Und die Summe dieser kulturellen Stile ergeben dann das kulturelle Framework, was spürbar ist und erlebbar ist, was die unsichtbare soziale Ordnung ist. Und es gab vor Corona viele Unternehmen, die das sehr gut verstanden haben. Und es gab auch vor Corona viele Unternehmen, die das überhaupt nicht verstanden haben, die einfach gedacht haben, Unternehmenskultur ist eine Farbe oder ein isolierter Wert wie Vertrauen, Loyalität. So. Und was jetzt nun passiert ist, dass natürlich Firmen damit konfrontiert werden, die den Garten der Unternehmenskultur in der Vergangenheit eher mäßig bestellt haben. Weil die haben jetzt einfach, die spielen jetzt komplett aus der Defensive. Und das ist hart.
Aber hast du auch umgekehrt Beispiele, wo du Unternehmen hast, die vorher eine sehr gute Arbeitskultur hatten und das irgendwie alles sehr gut hinbekommen haben und die jetzt irgendwie, oder weil sie vielleicht auch viel dann doch, es gibt auch sicher die Unternehmen, die einfach, einfach auch ein bisschen von der Präsenz leben und da irgendwie dieses Zugehörigkeitsgefühl vielleicht darüber definieren und eben dann jetzt vielleicht durch das Dezentrale oder Digitale Probleme haben, das weiterhin aufrechtzuerhalten.
In dem Dilemma stecken wir jetzt ja alle drin. So, überleg dir mal, angenommen, du bist gerade Single und bist fremd in der neuen Stadt, hast da gewechselt, bis letztes Jahr im Januar hast du angefangen. Ja, das ist natürlich dann eine Nightmare-Erfahrung. Ja? Du bist in einer fremden Stadt, wo du keinen kennst und hast dann nicht mal ein gescheites Onboarding. So. Und ich glaube, das ist, also alle haben damit zu tun und dann hängt natürlich, steht und fällt das mit der speziellen Lebenssituation. Schau, wir sind live, das ist jetzt unser Kuckuck, es sind 17 Uhr. Also mit unserer Lebenssituation, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe schon immer von zu Hause gearbeitet und habe aber natürlich jetzt in dem einen Jahr, sind es bestimmt 16 oder 17 Wochen gewesen, wo ich den Hof überhaupt nicht verlassen habe. Das kostet echte Körner, ja, bei mir. So, weil ich brauche diese Interaktion. Das ist so wie Futter, um alles das, was ich gelesen habe, wieder zu verarbeiten, zu referenzieren, abzulegen, zu highlighten. Dafür brauche ich halt die Dialoge. Und die sind auch schon mal zufällig. Und das Zweite war natürlich dann, dass ich will es mal so als Heimweh beschreiben, meine ersten 13 Wochen, wo ich dann auch nicht auf dem Vitra Campus war, dann war dann der Tag, das war der 20. Mai, das war ein totales Highlight, ja. Wo du gedacht hast, wow, was für ein starker Aufzug. Und das, was ich jetzt beschreibe, erleben natürlich viele andere auch in unterschiedlichen Firmen. Ich spreche regelmäßig mit Menschen, die jetzt im Monat 11 nicht mehr im Büro waren. Dann sage ich, Moment, wie lange warst du nicht mehr im Büro? Ja, so lange, Hegel. Ja, und hast du denn keinen deiner Kollegen mehr gesehen? Doch, dann trifft man sich mal privat. Boah, denke ich mir nur, meine Herren, boah, ich würde vor die Hunde gehen. Weißt du so, das ging gar nicht. Und du merkst natürlich, aber das ist klar, das Büro ist Sperrzone und das ist gerade der Modus operandi, den wir alle mittragen müssen. Und dafür wird es ja wahrscheinlich dann die Rückkehr, für was auch immer wir zurückkommen werden übrigens, das ist ja nochmal ein anderes Thema, das wird dann sehr wahrscheinlich ein Fest werden.
Hast du denn schon, du hast ja sicherlich sehr viel darüber gelesen, welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie auf Büros, auf Stadtentwicklung vor allen Dingen auch haben wird. Also man kann jetzt ja wirklich schon so ein paar Entwicklungen so ein bisschen vorzeichnen oder erahnen vielleicht. Also einer der Trends, dass halt viele Leute, die dann jetzt ja auch digital arbeiten können, also vor allen Dingen viel gut ausgebildete Leute, wirklich dauerhaft aufs Land ziehen möchten und von dort arbeiten möchten, also dass das ländliche Raum wieder attraktiver wird, dass da auch das Thema Coworking immer präsenter wird zum Beispiel, dass Pendeln vielleicht abnehmen wird, dass Innenstädte veröden und so weiter. Was sind so die wichtigsten Trends deiner Einschätzung nach, die dir jetzt durch deine Arbeit aufgefallen sind?
Also dazu mal, ein Beispiel. Mit vielem, was du gerade so angerissen hast, stößt natürlich, gehst in die richtige Richtung. Nehmen wir mal so die Stadt. Es gibt in den USA gibt es einen großen, ich glaube, das ist der zweite oder drittgrößte Immobilien Investment Trust, das ist Boston Properties. Und der Aktienkurs von Boston Properties hat sich in einem Jahr von, ja, wo die waren so knapp bei $130, sehe ich gerade mal, und jetzt sind sie irgendwie unter $80. Ja. Die waren noch mal ganz tief bei $60. Und wenn Sachwertanlagen, zu denen Immobilien gehören, einer solchen Volatilität ausgesetzt sind, also wenn das bei einer Sachwertanlage passiert, die immer für Sicherheit stand und eine Bank war, dann weiß man eigentlich, was da vor uns liegt. Und ich bin ein Freund davon, herauszufinden, was ist das übergeordnete Thema. Das übergeordnete Thema, das hast du gerade schön gesagt, das ist die Stadt. Und jetzt hilft es der Stadt, glaube ich, nicht, dass eine Stadt Geld bekommt. Meine Frau übrigens, die ist Einzelhändlerin, die hat in Regensburg so ein Organic Concept Store, die hat jetzt die 7. Woche zu. Wir sind keine Onliner. Wir funktionieren eher nach dem Prinzip, willst du gelten, mach dich selten. Also bei uns geht der Laden auf und wieder zu. Das funktioniert auch ganz gut. Und jetzt hilft es aber nicht, dass man sagt, okay, wir unterstützen jetzt den Einzelhandel oder sowas, sondern es gilt einfach, die Stadt für diese neue Zeit zu programmieren. Und das neue Programmieren ist, das Leben einer Stadt zu hinterfragen. Nimm mal eine Stadt wie London, nimm mal eine Stadt wie Frankfurt, München. Oder meine Kollegen Tokio, mein Lieblingsbeispiel, dem Wirtschaftsraum Tokio, Yokohama, also Tokio, dem großen Wirtschaftsraum, fehlen jeden Tag 15 Millionen Menschen, die nicht in die Stadt kommen. Das bedeutet, dass das Ökosystem gar nicht stattfinden kann, weil wesentlichen Protagonisten nicht da sind. Und jetzt gilt es einfach, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich die Stadt in der Zukunft, wenn auch die Menschen in diesen Mengen nicht mehr in die Stadt kommen werden, weil man auch von woanders arbeiten kann. Ein anderer Indikator, die Grundstückspreise auf dem Land in der Schweiz haben sich vervielfacht. In Deutschland habe ich es noch gar nicht kontrolliert. In der Schweiz war eher Zufall, dass ich draufgekommen bin.
In Deutschland sieht es ähnlich aus. Auf jeden Fall, das kann ich jetzt für Berlin-Brandenburg sprechen. Wenn man sich so die Immobilienpreise rund um Berlin in Brandenburg anguckt, sind die sehr, sehr stark gestiegen. Auch vor Corona schon, aber jetzt im letzten Jahr extrem. Und gleichzeitig stagnieren die Preise in Berlin. Und auch der Zuzug ist inzwischen sogar negativ in Berlin, also der Netto-Saldo.
Und da gab es ja Pioniere, die sich schon vor 3 oder 4 Jahren dort einen kleinen Hof oder irgendwas gekauft haben. Das glaube ich auch, das kriegst du jetzt eben nicht mehr auf die, sind jetzt viele gekommen. Und auch das ist ja, Entschuldigung, das war einer meiner Hunde, der hat hier gerade mal genießt. Und auch das findet hier statt. Das heißt, du hast jetzt zwei Betrachtungsweisen. Die eine ist die Ebene vom Land. Das Land spielt gerade aus der Offensive, also hier erfinden auch Bürgermeister oder Landräte oder Vereinigungen das Land neu mit neuen Angeboten. Und die Stadt spielt eher aus der Defensive, weil der Rückgang öffentlichen Nahverkehr. Dass die Erdgeschosse, die das Leben der Stadt ausmachen, so gut wie stillgeschalten sind. Und die muss sich daraus neu erfinden. Und das ist was vollkommen Neues jetzt. Und es wird spannend zu sein, was da jetzt passiert. Ich bin da zuversichtlich, weil es gibt eine tolle Initiative, die gibt es schon länger, die heißt placemaking.org, eine Plattform im Internet. Die Begrifflichkeit des Placemaking ist auch schon älter, ich glaube 1970 irgendwann entstanden. Da ging es darum, Domains für Orte zu schaffen, also für was stehen die. Und nicht nur einfach zu kopieren, was weiß ich, wie in Holland, vom Holland das Radfahren, von da das Leben auf der Straße, von Italien, sondern Städte müssen sich selber müssen herausfinden, wer sind wir eigentlich und warum.
Vor allen Dingen geht es ja eigentlich auch darum, diese räumliche Trennung von verschiedenen Lebensfunktionen einer Stadt wieder aufzuheben. Ne? Also das, was ja eine moderne Stadt ausmacht, ist eben, und das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel das Stadtzentrum jetzt so verödet, dass es verschiedene Funktionalitäten hat. Im Zentrum ist halt irgendwie Einzelhandel und Büros, in den Suburbs ist halt eben Wohnen, dann gibt es halt ein Viertel für Freizeit und Abend ausgehen oder wie auch immer. Und hast du gute Beispiele, wo es in der Stadt gelingt, diese strikte Trennung von verschiedenen Funktionen aufzubrechen und wieder zu durchmischen? Man könnte ja auch in Berlin-Mitte ohne jede weiteres einfach Leute, viel, viel mehr Leute hier einfach wohnen lassen und dann hätte man auch wieder viel, viel mehr Leben in der Stadt. Aber wenn es natürlich ein reiner Büro oder Tourismus, eine reine Büro- und Tourismusfunktion hat, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn das Leben dann ausstirbt, sobald so ein Ereignis wie eine Pandemie zum Beispiel auftritt.
Naja, da gibt es natürlich noch keine guten Beispiele. Also die gibt es mit Sicherheit, aber das Thema ist zu neu. Also wer hier jetzt mehr erfahren will, dem empfehle ich, auf die Seite der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft zu gehen. Die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft arbeitet seit langem mit der London School of Economics und hier mit diesem Department Cities zu dem Thema zusammen. Gibt es auch tolle Bücher wie Shaping Cities in the Urban Age. Und die haben jetzt angefangen im Januar mit der ersten Debatte von 5, The Urban Age Debates heißt es. Die findet man noch im Internet. Und die ganzen Debatten, die darauf folgenden 4, beschäftigen sich auch genau damit.
Ah, top, vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp. Das werden wir vielleicht auch nochmal einfach in den Shownotes verlinken. Werde ich gleich nochmal...
Also wirklich in Bestbesetzung. Also muss man, große Klasse, ich habe das auch nicht gewusst. Bin da eher zufällig drauf gekommen. Ich glaube, über einen Freund, Dietmar Leik, der hat in Singapur so ein Forschungsinstitut und damals drüber unterhalten. Und lohnt sich wirklich reinzuschauen und reinzuhören. Auch den letzten Talk.
Das ist jetzt in der Informationsaggregationskette wäre das wieder was man auf digitalen Wege schaffen kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass sich das so ein bisschen wissenschaftlich anhört. Wie sieht es denn bei Raphael Gilgen aus, wenn er ins Feld geht? Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt nicht ein Trendscout für Design und das wäre jetzt ja auch viel zu naheliegend, wenn man sagen würde, ja, dann gehst du halt, keine Ahnung, was es da so gibt, zur Mailänder Möbelmesse. Schaust dir da an, was es da für neue Büromöbel gibt? Nee, natürlich nicht. Ein Jugendscout beim FC Bayern oder bei Real Madrid geht ja dann auch nicht zu Manchester United nur oder zu Arsenal London. Das ist ja klar, dass da schon hochbewährte, teure Talente sind. Sondern irgendwie muss man ja auch dahin gehen, wo es Potenzial gibt für Unentdecktes, bisher Ungesehenes und wo vielleicht auch einfach besonders viel passiert, also wo irgendwie viel Spannung in der Luft liegt. Was sind das oder waren das bei dir in der Vergangenheit so für Orte, die man vielleicht nicht erwarten würde? Gibt es da was?
Ja, bestimmt. Wenn ich jetzt was drüber erzähle, wollte nur einen Blick da reinbringen. Es ist natürlich so auch, sag mal, in dieser Zoom-In-Spiel mit Vitra hast du natürlich irgendwann eine natürliche Grenze, die du überschreitest, weil du Antworten nicht mehr in dem Territorium findest, in dem du aktiv bist. Also nehmen wir das Thema Arbeit, Wissensarbeit als Beispiel. Irgendwann hast du ja dazu relativ fast, ich sag mal, alles gelesen. Und dann betrittst du eine andere Nachbarschaft. Also dann stellt sie die Frage, was sind innovative Ökosysteme? Ein innovatives Ökosystem im Thema Supply Chain ist zum Beispiel das Pearl River Delta, die ganze Region Macau, Shenzhen, Guangzhou, Hongkong. Da war ich jetzt zweimal, immer mit einer größeren Gruppe. Und das heißt, du entfernst dich natürlich ein bisschen mehr vom Kern, um aber dann etwas zu verstehen, was du nur in dieser großen Maßstäblichkeit erleben und begreifen kannst. Also das wäre mal ein Beispiel. Eine meiner Lieblingsuniversitäten ist immer das MIT in Boston, weil du dort in einer Dichte, also in einer städtischen Dichte, wie das MIT organisiert ist, so viele unterschiedliche Labs hast, die sich durch die Bank weg allen den großen Herausforderungen stellen, die wir als Menschen haben und das in einer zugänglichen Art machen, sprich Zugang zu den Labs, Sichtbarkeit der dort gebauten Architektur im Sinne der Durchlässigkeit, dann es ist informell, es ist nicht geschlossen, es ist einladend, es ist sehr kommunikativ, auch in der Vorbereitung der Termine und alles, da lernst du immer so viel dazu. Dann gibt's natürlich auch wenn du das Thema Stadt betrachtest, da gehört eine Stadt wie Singapur dazu. Da gibt es ja auch die Singapore, die City Authority. Und das steckt ja schon im Namen, das Thema der Autorität. Also bitte nicht falsch verstehen, dass das ein demokratischer Prozess ist, darum geht es nicht, sondern die über einen Masterplan, ich glaube 10 oder 15 Jahre Stadtentwicklung, also in dem zeitlichen Horizont Stadtentwicklung machen, mit Top-Büros vor Ort, die wiederum Top-Büros weltweit dazu holen, à la Bonheur. Bei denen läuft immer das Panorama einer Gesellschaft in dem jeweiligen zeitlichen Horizont ab, wenn die halt städtebaulich aktiv sind und die auch merken, dass Erwartungshaltung von den Singapurianern, die halt in dem Land wohnen, die alle zu Hause haben, auch anders sind und sagen, hey, wir möchten auch mal zukünftig anders wohnen und dass dem Rechnung getragen wird. Mei, und so gibt's gute Beispiele, die einfach alle so Real-Life-Beispiele sind, die man sich anschauen, die dann durch den Besuch leben, durch diese Dimension der Erfahrung.
Ich würde ganz gerne mal auf dieses eine konkrete Beispiel von Shenzhen eingehen, weil da hat mich dein Bericht irgendwie besonders beeindruckt. Das ist ja also, wie gesagt, die Nachbarschaft von Hongkong auf dem chinesischen Festland. Es wird auch gemeinhin so als Werkbank der Welt bezeichnet, weil da eben wahnsinnig viel produziert wird, vor allen Dingen auch für westliche Länder. Und diese Stadt einfach extrem schnell gewachsen ist. Das war ein ganz, ganz...
Und die Stadt mit den meisten Patenten, also China ist Patentland Nummer 1 mittlerweile geworden weltweit. Da habe ich auch jüngst in LinkedIn einen Post mit einer Karte eingestellt. Und diese Region ist die Region mit den stärksten, nicht Zunahme, sondern in Summe mit den meisten Patenten.
Ja, genau. Und du hast dir vor allen Dingen angeguckt, also du hast ja eigentlich weniger klassische Büros dort angeguckt, sondern halt wirklich auch Fabriken und also wie dort Innovation entsteht, aber auch Hardware, Software etc. Und du hast von...
Genau, von the idea to, genau, von idea to manufacturing.
Genau, und,
to
deliver, und du hast halt so ein bisschen von permanent Beta gesprochen, also von einer permanenten Iteration. Ja. Es ist eigentlich der dauerhafte Testlauf und es wird immer probiert und daraus dann das nächste abgeleitet. Ja. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Weil das fand ich einfach faszinierend, weil sich das, glaube ich, auch so fundamental von der Arbeit hier in Deutschland unterscheidet.
Ey, es ist so, ich kann dir nur eins sagen, wir waren, das erste Mal war die Tour 2018, da waren wir zu 6 oder zu 8. Und ich glaube, es ist Sonntagsanreise, so montags morgens und mittwochs abends saßen wir nur zusammen, haben uns angeschaut und haben original nichts verstanden. Da waren aber Hochschulprofessoren dabei, namhafte Architekten, auch dann Leute, die im Bereich Business Design Methoden arbeiten. Und wir haben zwar viel gesehen, aber Zusammenhänge haben wir nicht abbilden können. Also bis zu diesem Zeitpunkt. Und das änderte sich dann, donnerstags hatten wir einen Besuch bei David Lee. David Lee ist, man kann fast sagen, der Ambassador dieser Maker-Szene, also wenn man es überhaupt noch so nennen kann, in China. Fast jeder Fortune 500-Vorstand hat David mal die Hand gegeben. Und der hat uns dann dieses Ökosystem beschrieben, was eben nicht darauf basiert, dass man die nächste Supererfindung macht, also jetzt vereinfacht, sondern einfach in einer hohen Kombinatorik Dinge zusammenbringt, aus denen andere Kontexte entstehen in der Produktanwendung, wo wir aufgrund unserer Konditionierung sagen, ey, das macht doch, ich bin jetzt mal, eine Zahnbürste mit einer Taschenlampe macht doch überhaupt keinen Sinn. Also ich bin jetzt wirklich mal. Aber diese Zahnbürste mit Taschenlampe, wenn du offen dafür bist, bist du für andere Sachen auch offen. Und die führen dich wieder einfach zu anderen Aspekten. Und oder wir hatten gesagt, dass ein Smartphone nicht für $20 zu produzieren und zu verkaufen ist. So. Und einer der größten Märkte der Welt ist Afrika. Jetzt kannst du dir eins und eins zusammenzählen, was unter anderem auch da passiert. Und die sind einfach super schnell darin, wenn aufgrund der Situation vor Ort, also du hast zum einen die Ingenieure, die das Technische, die technische Architektur machen, dann hast du die Designer, die das Produktdesign, die Produktarchitektur machen, dann hast du die Softwareentwickler, die dem Ganzen quasi die Intelligenz geben, wie das Internet der Dinge, dann hast du die Supplier, die unterschiedlichsten Bauteile in Losgröße 1 bis 50 Millionen bereitstellen. Dann hast du die Factories von Speed Factories, die quasi eine Prototypenserie mal machen können, bis zu denen, die bis zu diesen riesen Dark Factories, wo kein Mensch drin ist, wo die Maschinen automatisiert laufen, die wiederum auch iterativ sind mit Rüstzeiten, die nicht vorstellbar sind. Und heute auch in einem Qualitätsstandard, der sich mehr als sehen lassen kann. Und am meisten beeindruckt hat mich, und da kann man auch mal draufgehen, von DJI. Es gibt die sogenannten RoboMasters von dieser Drohnen-Company. Eigentlich sind eine Roboterfirma, die beziehen auch dieses Jahr ihr neues Headquarter. Und die RoboMasters in Shenzhen, da sitzen 30.000 Zuschauer in der Halle, da sind sonst Rockkonzerte, aber es schauen über 200 Millionen Menschen zu bei diesem Event, der live gestreamt wird. Und es bewerben sich fast 200 Universitäten aus China und die Teams, die am Ende in die Endrunden kommen, alle Akteure, die jungen Studenten, könnten morgen bei Siemens oder beim BMW oder bei einer Technologiefirma, die hätten sofort einen Job mit Kusshand. Und hier merkt man auch, dass dieses Thema Open Source, kann man fast sagen, und die offene, iterative Herangehensweise durchgängig auch Teil ist bei einem Konzern, der der quasi Marktführer ist.
Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit bei all diesen Entwicklungen? Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass Alibaba, ich glaube auch in der Nähe von Shenzhen, Fabriken aufgebaut hat, die dann wiederum auf Nachfrage eigentlich Fabrik as a Service quasi für die ganzen Marktplatzhändler auf Alibaba da Produkte herstellen und dass diese Fabrik dann auch vollautomatisiert läuft größtenteils und zum Beispiel 70% Energie einspart im Vergleich zu einer herkömmlichen Fabrik in China. Was hast du da so Beispiele, wie dieses ganze Thema, was ja auch ein großes Trendthema ist, da eine Rolle spielt?
Ja, das ist ganz einfach. Also auch mit oder ohne China. Nachhaltigkeit ist eine Innovation. Marken in 5 Jahren oder ab in 5 Jahren werden Gesellschaften, Consumer oder die jeweilige Community die Marke nur noch an einer Sache messen. Was diese Marke dafür getan hat, dass der Planet ein anderer wird. Und die Credits, die Marken heute haben, werden zunehmend in Frage gestellt. Zunehmend. Bedeutet, ich liebe diese Begrifflichkeit der Planet Centricity, sprich, dass es nicht um User Centricity geht im Design, also in der gesamten Entstehung von Produkten oder Services, sondern um diese Planet Centricity, dass mit allem, was wir tun, wir immer eins vor Augen haben, was ist der Foot beziehungsweise der Handprint. Und der Designchef von Nike, der John Hoke, sagte jüngst in einem Interview, er war immer inspiriert durch Bauhaus und sagte zum Thema Form follows Function, und das ist nicht mehr genug. Form and Function follows Footprint. Bedeutet, das ist, was vor 20 Jahren angefangen hat, was mal Digitalisierung hieß. Und ihr wisst, dass sich heute keiner mehr diesem Thema entziehen kann. Ist das gleiche Thema, der Thema der Nachhaltigkeit, nur keiner, und damit meine ich wirklich keiner, hat dafür nur in Ansätzen 10 Jahre Zeit. Die Uhr läuft jetzt bei jedem ab. Das ist das große Rennen der neuen Zeit. Larry Fink in seinem jüngsten Brief an seine Anleger, der mit 9 Billiarden US-Dollar das größte Fondsunternehmen der Welt, BlackRock hat angekündigt, bis 2015 Zero zu sein. Also Carbon Zero in seinem Portfolio. Und jetzt überleg dir mal, wenn der ein Portfolio hat, in der Größenordnung, ist er so gut wie in jedem Unternehmen beteiligt. Jetzt ist 2050 weit, aber das ist im Prinzip, Nachhaltigkeit wird der Polarstern sein, dem alle folgen werden. Das ist eine Wette, ist so. Und wer das nicht macht,
der ist weg vom Fenster.
Das wird, Das ist kontrolliertes Sterben.
Auch ein schönes Beispiel von Amazon, von Jeff Bezos, was du genannt hattest, also dass der Gewächshäuser für seine Angestellten in Seattle gebaut hat, wo man letztendlich ja diese Sehnsucht, vor allen Dingen natürlich auch gerade durch das digitale Zusammenarbeiten, steigt ja gleichzeitig dann die Sehnsucht eben nach Land, nach Natur, nach Abschalten, nach dem Kontrast zu dieser technischen Welt. Und Amazon hat für diesen Zweck dann eben Gewächshäuser in die Stadt geholt und an Natur in die Stadt geholt, was sehr gut angenommen wird. Hast du da vielleicht auch noch andere Beispiele, wie auch diese Form der Nachhaltigkeit im Bereich der Arbeitsräumlichkeiten irgendwie entwickelt wird?
Und da gibt es ja vielfältige Beispiele, die erste Bewegung in diesem Thema ist ja Biophilic Design oder die Biophilie. Da ging es aber eher darum, naturnahe Räume zu schaffen. Also auch die Idee, Entschuldigung, ist einer meiner Wölfe, naturnahe Räume zu schaffen, wie zum Beispiel die Idee vom Evoli oder von Ad Aqua. Und das führt uns natürlich jetzt in ganz andere Bereiche. Also man kann davon ausgehen, dass natürlich Gebäude in diesem Zusammenhang mit dem CO2-Footprint, das Gebäude in dem CO2-Footprint natürlich eine Aussage haben. Der konstruktive Holzbau wird eine Renaissance erleben. Einer der größten Betonhersteller der Welt plagt gerade diese Frage massiv. Das Thema An- und Abreise zur Arbeit haben wir besprochen. Gebäude, Unternehmensgebäude sind ja auch Teil des Portfolios. Auch die leisten einen Beitrag zu diesem Thema CO2-Footprint, alles, was in dem Gebäude passiert, was wir konsumieren. Nur die wenigsten aktuell übrigens messen das für sich selber. Und da wird auch keiner drum rumkommen. Es wird in dieser Nachhaltigkeitsbilanz, werden Unternehmen demnächst ihre CO2-Emissionen offenlegen müssen. Und da geht es nicht darum, dass einer einen Ablassbrief kriegt oder sowas, sondern einfach, damit man sichtbar macht. Und wir werden dann Beispiele erleben, wo man sagt, wie hat der denn das geschafft? Und die haben einfach für die Zukunft gebaut. Das sind andere Gebäude, andere Fabriken, im Einklang mit der räumlichen Umgebung, die halt auch mit dem spielen, was halt da ist. Also wenn ich das sage, ist das halt wie Sonne und Wind. Jungs, wir müssen jetzt gleich zum Ende kommen, weil hier ist jetzt gleich Playtime bei mir. Aber ich glaube,
wir sind eigentlich fast durch. Ich habe keine Frage mehr, Paul. Du vielleicht noch?
Ich hab genau dazu noch eine Frage, beziehungsweise so zwei kleine Teilfragen. Wir haben jetzt über diesen Bereich Nachhaltigkeit gesprochen und im Bereich Arbeit fällt dieses Wort Nachhaltigkeit nicht nur häufig irgendwie in so eine Effizienz- oder Geschäftsmodell-Denke von Unternehmen, sondern bei den Arbeitnehmerinnen und bei den Arbeiterinnen ganz häufig auch in so ein, ja, platt gesagt, so ein Sinnbedürfnis oder so ein Erfüllungsbedürfnis, weil sie halt eben sagen, genau, eine Arbeit, die muss mir nicht nur von der Tätigkeit Spaß machen und ich muss nicht nur eine eigene Wirksamkeit spüren, sondern wenn meine Arbeitgeberinnen nicht nachhaltig sind oder mein Unternehmen nicht nachhaltig ist, dann hat es für mich halt diesen Purpose nicht. Ist das was du in den verschiedensten Setups, in den Architekturen von Arbeit irgendwie jetzt schon wiederfindest, dieses Bedürfnis?
Ja, aber das findest du weniger in Architektur wieder, sondern in neuen Projekten, die Unternehmen aufsetzen. Also wenn große Unternehmen dieses Thema Nachhaltigkeit in ihrer Organisation manifestieren wollen, hat das was mit einer Learnability zu tun. Also du musst ja dann erstmal wissen, also du musst erstmal einen Anreiz schaffen, dass Menschen sich für dieses Thema interessieren und dass einer, dessen Welt das vorher nicht so war, die als seine begreift und als Opportunität, nicht um Business zu machen, sondern genau wie dieses Thema des Purpose. Und dann wiederum musst du so eine Art Learnability-Projekt aufsetzen, wo du die Veränderung in der Haltung und in der Vorgehensweise über das Thema der Nachhaltigkeit organisierst. Da gibt es zum Beispiel Unternehmen wie in Berlin, Forever Day One, das ist der Moritz Ettel, der sowas bei Firmen macht, Name kann ich jetzt leider nicht nennen. Und das ist sehr beeindruckend. Und von Unternehmen, wo das eben nicht nahe liegt, dass dieses Unternehmen das oder dass diese Unternehmen das machen. Also die Architektur ist natürlich auch ein Medium dazu, weil Architektur automatisch Vermittler ist. Also ein gutes Gebäude ist ein Inspirator, ist ein Lehrer, ist immer mit dir im Diskurs. und vermittelt das. Also bei Vitra, wir haben ja jetzt letztes Jahr den wunderbaren Garten bekommen von Piet Udolf, der auch verantwortlich war für die Highline, also für die Renaturierung dieser, Renaturierung von Gleisflächen, ja. Und dieser Garten hat einen enormen Lehrauftrag, nicht weil er den per se bekommen hat, weil er den einfach hat. Wenn du durch diesen Garten gehst und dich von dem verführen lässt in seiner Dimension, in seiner Vielfalt, egal zu welcher Jahreszeit, das erste, was du zu Hause halt auf eBay einstellst, ist ein Rasenmäherroboter. Und du wirst dir die Frage stellen, egal wie groß dein Garten ist, warum du diese Vielfalt nicht zu Hause hast. Und dann siehst du erstmal, wie wir als Menschen über Jahre domestiziert worden sind.
Hm. Ja, letzte Frage. Du hast gesagt, Form follows Function, follows Carbon Footprint. Der Carbon Footprint an sich ist ja jetzt auch kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zum Zweck, jetzt in der persönlichen Gleichung von Menschen, wie sie eigentlich im Einklang mit ihrer Welt auch arbeiten können und das eben miteinander verbinden. Wie ist das jetzt bei deinem persönlichen Design? Also wie...
Mein Lebensdesign, meinst du?
Wie organisierst du da diese Funktion der Erfüllung oder des Purposes?
Ach so, ja, das ist natürlich super weit. Also ihr müsst wissen, wir leben zu Hause. Nee, eben nicht klar. Nein, auch eher wie die Jungfrau zum Kind. Also wir leben zu Hause ja auf einem kleinen Hof, also mit meinen Schwiegereltern, mit einem, der bei uns arbeitet. Und dann gibt es hier noch eine Einrichtung von der katholischen Jugendfürsorge, die sind bei uns Mieter. Denn die Tiere sind alles im Tierschutz. Eigentlich eine gute Umgebung, darüber nachzudenken. Aber angefangen hat das Ganze, als meine Frau vor 12 Jahren den Organic Concept Store aufgemacht hat. Also sprich von, meine Frau hat vorher Luxus verkauft, also Luxus Fashion. Und da haben wir die große Kehrtwende gemacht. Meine Schwiegermutter hat dann der Tochter zu Weihnachten oder zum Geburtstag einen Unternehmensberater geschenkt. Und der kam dann auf diese Idee, ja. Und das hat aber dann unser Leben verändert. Weil in der Auseinandersetzung mit diesem Thema haben wir dann festgestellt, wie viele Möglichkeiten das Leben eigentlich bietet. Und es wird dadurch für alle reicher. So. Natürlich haben wir dann auch in der ersten Zeit von diesem Geschäft, war das eine harte Arbeit, weil die Leute haben uns angeschaut, so nach dem Motto, wie, ihr habt das Geschäft zugemacht, jetzt habt ihr so einen Bioladen aufgemacht, was ist mit euch los, ja? Gibt uns allen irgendwie in dem, was wir tun, Anleitung, Orientierung. Wir waren eben nicht die Erfinder auch davon. Also da gab es ja viele Vorreiter und die das viel intensiver gelebt haben. Und heute ist das Teil unseres ganz normalen Lebens, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat bei mir, war mit meinen Reisen. Ist eh klar, ja, wenn du so oft im Flugzeug sitzt, aber das ist jetzt Geschichte, zumindest zum großen Teil. Und das mit dem Autofahren. Aber ansonsten ist das Teil, also unser Leben hier. Und was ich mir jetzt auch auf die Fahne geschrieben habe, ist, ich habe jetzt 6 Jahre lang über das Thema Zukunft der Arbeit geredet und auf LinkedIn mittlerweile 10.000 Follower. Also habe immer versucht, nicht mit dem Zeigefinger das zu machen, sondern über das Momentum der Verführung alles zu teilen, was ich habe, wie mein Flipboard, was offen zugänglich ist mit über 3.000 Artikeln, wo über 60.000 Mal drin geblättert wurde, Raphaels Flipboard. Und war für viele mit Sicherheit auch Wegbereiter in einer veränderten Welt der Arbeit. Und was ich jetzt noch dazu bringen möchte, ist halt die Nachhaltigkeitskomponente. Und lass das auch nicht aus und adressiere das immer wieder, sehr bildhaft, aber auch wieder nicht mit Zeigefinger, sondern auch idealerweise mit vielen Möglichkeiten, guten, die es heute schon gibt, wo man einfach Role Models hat und sagt, hey, das geht doch, dann lass uns das doch auch machen.
Ja, perfekt. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Paul. Ich habe zumindest keine Frage mehr. Vielen Dank, Raphael, für deine Zeit, dass du hier bei uns im Podcast warst. Und ich werde das auf jeden Fall weiterhin mit Interesse verfolgen, was bei dir so geht. Und danke, dass du da warst.
Ja, bitteschön. Und entschuldige noch den Kuckuck und das Rudel Wölfe. Aber schau, jetzt haben sie sich wieder hingelegt.
Jetzt geht's
und
los.
Alles ist gut.
Ja, sind wir aus dem Büro gewohnt. Vielen Dank, Raphael.
Ciao.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.